Eine eindrucksvolle Kampagne mit einer starken Botschaft und geschickter Verwechslungsgefahr. Die Kampagne auf den zweiten Blick von der Werbeagentur Grabatz und Partner für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Die Kampagne gewann Silber bei der Plakadiva 2024 in der Kategorie Beste Out-of-Home-Kreation. Im Out-of-Home-Podcast sprechen wir nun mit Ralf Heul, Creative Managing Partner von Grabatz und Partner, also einer Werbeagentur, der uns Einblick in den kreativen Entstehungsprozess der Kampagne geben wird, und mit Susanne Baldauf, sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Laut dem Robert-Koch-Institut nahmen in den letzten Jahren depressive Symptome in der Bevölkerung von Jahr zu Jahr zu. Warum ist es so wichtig, Susanne, dass man dieses Thema, das ja kein alltäglich auffälliges, medienkonformes, mediengerechtes ist, in der Öffentlichkeit so sichtbar macht?
Ja, ich glaube, es ist deswegen so wichtig, weil wenn man sieht, wie viele Menschen sich im Jahr in Deutschland das Leben nehmen, daran kann man, glaube ich, ganz gut festmachen, warum das so eine große Relevanz hat. Also ja, wir haben immer mehr Zahlen, Statistiken, die zeigen, dass wir depressive Erkrankungen haben, mehr Erkrankungen haben. Das ist aber vor allem auch eine Zunahme der Zahlen in der Statistik. Das zeigt auch, dass mehr Menschen die richtige Diagnose bekommen. Das ist erstmal eine sehr gute Botschaft. Trotzdem haben wir immer noch eine hohe Suizidzahl, die ja eine Folge von Depressionserkrankungen ist. Wenn wir vielleicht mal ein Datum oder eine Zahl sagen, in Deutschland nehmen sich 28 Menschen am Tag
Boah.
das Leben, 20 mal so viel versuchen es. So, und das wäre so wie, es wäre ein Riesenaufschrei, wenn man das jetzt mal vergleichen würde. Da käme jede Woche ein Flugzeug runter, würde abstürzen. Das ist so ungefähr die Zahl. Oder jedes Jahr nimmt sich in Deutschland eine Kleinstadt von ungefähr 10.000 Menschen das Leben. Da wäre ein wahnsinniger Aufschrei da. Wir haben es hier mit einer sehr stillen Erkrankung, mit Betroffenen zu tun, die eben nicht so eine große laute Stimme haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und eben auch eine Verbesserung erzielt, also eine Versorgungsverbesserung, eine Aufklärung.
Was war Ziel eurer Kampagne? Das ist ja tatsächlich, Suizidprävention ist ja ein ungewöhnliches. Wir werden mit Ralf vielleicht noch über das Motiv reden, aber so grundsätzlich zu sagen, ich gehe mit so einem Thema an die Öffentlichkeit, auch in dem, was ihr als Stiftung tut, ist ja erstmal ungewöhnlich, oder?
Wir gehen ja nicht wirklich mit dem Thema Suizid konkret rein, sondern wir gehen möglichst an die Wurzeln und sagen, es braucht Information, Wissen, Aufklärung und es braucht Hilfsprojekte, Versorgungsverbesserung. Also das ist ganz wichtig. Und um das so ein bisschen, also sich auch Hilfe zu suchen, brauchen wir solche Kampagnen. Warum? Weil man A, die Symptome kennen muss und B, haben wir ein Stigma auf diesem Thema, also Vorurteile und Unwissen. Also ganz viel Scham dabei, ne? Ich schäme mich, dass ich jetzt irgendwie nichts beitragen kann, dass ich eine Antriebsschwierigkeit habe. Und dann suche ich mir keine professionelle Hilfe, wenn ich mich schäme, weil ich denke, ach, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Ich müsste mal den Hintern zusammenkneifen. Aber das funktioniert in einer Depressionserkrankung eben nicht. Also sagen wir, wir brauchen eine Entstigmatisierung, einen Abbau von Vorurteilen und mehr Wissen. Also wo kann ich mir Hilfe holen? Wer ist denn der richtige Ansprechpartner? Und das passiert auch über dieses Infoportal, das wir da eingelinkt haben, sozusagen.
Und das ist tatsächlich dann auch die Zielgruppe-Kampagne. Das sind die Betroffenen, die noch gar nicht ahnen, dass sie betroffen sind, sondern vielleicht den Verdacht haben, dass da was sein könnte.
Auf jeden Fall eine Hauptzielgruppe, ganz genau, dass die sich trauen, einfach zu sagen, ich lasse das abklären. Ja, wenn ich einen Beinbruch habe, gehe ich ja auch noch mal gucken, ob das vielleicht doch besser geschient werden soll, als dass ich warte, bis es zusammenwächst. Also ein bisschen dieses Thema Mut machen, sich Hilfe zu holen. Warum ist das so wichtig? Und man muss eben frühzeitig Hilfe holen, weil die Depressionen und diese damit einhergehenden Suizidgedanken, die beginnen ab einer mittleren Depression. Und soweit muss man es ja hoffentlich nicht kommen lassen.
Ralf, ihr habt dieses Thema, wie ich finde, unglaublich intelligent in Szene gesetzt, auch durchaus zum Nachdenken angeregt, was auf Plakat gar nicht so üblich ist, in der Tat. Mal für die, die es nicht gesehen haben sollten, die mag es ja vielleicht unseren Zuhörern auch den einen oder anderen geben. Was sieht man auf den Plakaten und wie habt ihr das hingekriegt?
Habe ich auch noch nicht gemacht. Plakate in einem Podcast geschrieben, aber ich versuch's.
Genau.
Ich versuch's. Also, im Wesentlichen, wir haben drei Motive gemacht und im Wesentlichen sieht man ganz normale Alltagssituationen. Warum das uns das wichtig war, sage ich gleich nochmal. Und zwar so fotografiert, als wenn man sie persönlich sehen würde. Also wie beobachtend. Zum Beispiel sehen wir ein paar Leute, die in der U-Bahn sitzen, wie man das so kennt. Dann sieht man vielleicht ein paar Leute in einem Café oder in der Mensa sitzen. Und auf jedem dieser einzelnen Fotos ist eine Person erkennbar traurig. Also man sieht die und denkt wirklich, wow, die ist traurig. Und man sieht eine andere Person im Hintergrund, die offenbar nicht traurig ist, sondern die gut drauf ist, die gut gelaunt ist. Und an der Person, die traurig wirkt, da steht ein kleiner Text und der sagt, Steffen ist depressiv zum Beispiel. Und an der Person, die gut drauf scheint, steht ein weiterer Text und der sagt, das ist Steffen. Und darunter dann ein Text, der zur Kontaktaufnahme mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe einlädt. Und das ist natürlich sowas wie eine Interaktion mit dem Publikum, weil man sich selber ertappt fühlt, wenn man sagt, ja, garantiert hat der eine Depression, der sieht traurig aus. Und die Person, die gut drauf ist, da sagt man, die hat auf keinen Fall eine Depression. Und dabei ist es die Person, um die es sich dreht. Und so funktioniert die Kampagne.
Das ist auch die Kreatividee eigentlich, ne? Dass man
Ist genau
sagt,
so. Ist genau so.
genau.
Also mit Stigmata und auch mit Vorurteilen zu spielen, die ja gar nicht immer böse oder schlecht begründet sein müssen, sondern dass man einfach denkt, wenn jemand nicht gut drauf ist, dann könnte er eine depressive Episode haben. Oder wenn man denkt, jemand, der gut drauf ist, der hat auf keinen Fall einen. Das ist halt leider falsch.
Spannend ist, du hast es gerade beschrieben, die visuelle Gestaltung zeigt so Alltagssituationen, also wo man sagt, könnte ich der Beobachter sein, der genau das so sieht. Ist das was, was die Botschaft so stark macht, dass es tatsächlich mir morgen, übermorgen gleich auch so genau so auffallen könnte?
Ja, das sorgt natürlich für die Identifikation des Betrachters mit dem Plakat. Also wir haben wirklich auch darauf geachtet, dass wir fast immer auf Augenhöhe fotografieren. Also wirklich in einer Höhe, die wo normale Menschen, die der Größe eines normalen Menschen entspricht, um dieses Beobachtende klar zu machen. Wir wollten auf gar keinen Fall jetzt irgendwie inszenierte Bilder oder geschönte Bilder oder Hochglanzbilder, sondern es soll wirklich genauso, wie du es gerade gesagt hast, so wirken, dass mir das jeden Tag passieren kann und so wie ich Menschen jeden Tag begegne, so wie ich mir vielleicht auch meine Meinung jeden Tag über Menschen bilde, wenn ich sie sehe.
Jetzt seid ihr eine Top-Agentur, habt viele Kunden auf dem FMCG-Bereich, aus dem Automotive-Bereich, also Telco, you name it. Wenn man so eine Kreation für so ein gesellschaftliches Anliegen macht, geht man da ganz anders ran oder würdest du sagen, so der Kreativprozess ist ein ganz ähnlicher?
Also wenn wir Sachen entwickeln in der Kreation bei Gravatz und Partner, dann haben wir ein Motto und das heißt Creating Emotional Impact. Das heißt, wir wollen mit dem, was wir tun, Menschen berühren und bewegen, weil wir überzeugt davon sind, nur wenn man Menschen bewegt, bewegt man auch Marken oder man bewegt Themen in diesem Fall. Das ist egal, ob das jetzt für Burger King oder für Porsche, für Bahn oder für IKEA ist. Letztlich der Entstehungsprozess ist der gleiche. Also wir sind mit dem gleichen Anspruch und in der Kreation mit den gleichen Methoden herangegangen. Was natürlich durchaus unterschiedlich ist, ist die Abstimmung dann dieser Idee, wenn man sie entwickelt hat. Das geht bei NGOs häufig einfacher und schneller, aber auch nicht immer, als bei großen Marken, wo dann natürlich sehr, sehr viele, auf Neudeutsch heißt es ja Stakeholder, involviert sind, die zum Teil auch gute Gründe haben, da ihre Meinung so zu sagen. Und das geht bei NGOs in der Regel schneller und das war jetzt mit Susanne, ging das super gut.
Sondern du hast gerade gelacht, es war also ein schöner Prozess.
Na, wir haben natürlich nicht so komplizierte Prozesse mit Marktforschungsdaten, die da noch reingehen, aber es ist natürlich nicht so, dass das so ein ganz automatisches Ding ist. Mich hatte man sofort, als mir es nach dem Briefing gezeigt worden ist, aber so eine Depression läuft ja auch in Phasen. Man ist nicht immer Also die wenigsten haben eine chronische Form, sondern eine, die in Phasen abläuft. Manche haben so eine Phase im Leben, manche zwei oder drei. Und dann sind sie dazwischen Menschen wie du und ich und gehen feiern und haben Appetit. Und vor allem gibt es einen Weg raus aus der Depression. Ne? Also die kann zwar wiederkommen, aber man kann die Resilienz vergrößern und die Phasen auseinander. Und die fühlen sich genauso gesehen und wir haben so viel dankbare Reaktionen, dass sie da gesehen worden sind und dass sie sich da total verstanden fühlen und dass es ein Verständnis gibt.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer ganz tollen Kreation geschuldet, die ja tatsächlich, so wie der Ralf das beschrieben hat, wunderschön, ehrlich gesagt, etwas ist, wo man sagt, man muss auch zweimal hingucken oder zumindest zweimal drüber nachdenken, bevor man es begreift, ne? Das ist ja ungewöhnlich für ein Plakat eigentlich. Was sind, ja, bitte.
Ich wollte nur ganz kurz, bevor wir da hinkommen, ich wollte noch mal kurz zu dem Fachexpertentum was sagen, was Susanne gerade gesagt hat. Das haben wir natürlich in anderen Branchen auch. So, also ich, dass jeder hat seine eigene Realität auf die Dinge und ein sehr, sehr hohes spezifisches Know-how, jetzt in dem Fall über das Thema Depression, dass man sagt, man kann das doch nicht so vereinfachen. Das ist doch alles sehr viel komplexer. Aber ich habe auch schon mal einen Ingenieur einer sehr großen deutschen Automobilmarke im Meeting gehabt, der hat zu mir gesagt, zeigen Sie doch mal was Emotionales, zeigen Sie mal einen Motor. Weil das seine Realität ist. Also das ist nicht, nur auf den NGO-Sektor beschränkt.
Nee, überhaupt nicht. Und die sehen ganz viele Patienten am Tag und das ist eine ganz andere Wahrnehmung auch. Wir wollen ja auch in die Gesamtbevölkerung, Kai, das war, wollte ich vorhin noch ergänzen, Betroffene ja, aber wir haben auch eine Zielgruppe, die heißt, Depression kann jeden treffen, also dich und mich morgen. Und dann muss man darüber ein bisschen Bescheid wissen. Oder du hast Angehörige, die werden ganz oft nicht so richtig mitinformiert, die aber helfen wollen und sollen. Die sind ganz wichtig dabei. Also eigentlich versuchen wir einen Spagat zwischen Zielgruppe der Betroffenen, Mut machen, sich Hilfe zu holen, aber auch den anderen zu sagen, hat nichts mit Scham zu tun, kann dich und mich morgen treffen, dann weißt du, was zu tun ist, informier dich frühzeitig.
Das heißt, der Eindruck ist tatsächlich der, den du mir machst, und der, ja, sag ich mal, wenn man zweimal über das Motiv nachdenkt, ja auch entsteht, dass es relativ viel Missverständnisse gibt über das Thema, wie eigentlich Depressionen sich bemerkbar machen. Ist das so, würdest du sagen, so das Missverständnis, was du gerade beschrieben hast, das ist so ein sauertöpfiger, kantscher Typ, der sozusagen permanent mit hängendem Kopf durch die Gegend läuft. Das ist der Depressive, und der sozusagen himmeljauchzend zu Tode Betrübte ist dann eher der Frohgemute, ist es aber nicht, weil Depression was ist, was in Wellen auftritt und was man einfach den Menschen auch nahebringen muss, sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen, als auch der Gesamtbevölkerung.
Hat viele Aspekte, ne? Also es ist erstmal eine nicht sichtbare Erkrankung. Wenn jemand einen Beinbruch hat und kommt ins Büro, dann sagen alle, oh je, du Armer, was hast du gemacht? Das ist schon mal das eine, die Nichtsichtbarkeit. Dann haben wir natürlich, wir gehen alle immer von uns selber aus. Und ich bin selbst auch nicht betroffen. Ich musste mit ganz vielen Menschen einfach mal darüber sprechen, um das zu verstehen. Aber man geht immer von sich selber aus. Nach dem Motto, oh, ich hatte doch auch schon so schwierige Lebensphasen und dann ging es mir auch ganz schlecht. Und dann habe ich mich aber irgendwann zusammengerissen und dann muss man halt seinen Hintern hochkriegen. Das geht aber nicht mit einer Gehirnerkrankung. Na, und das heißt, ich gehe von mir aus, der ich aber Handwerkszeug habe und mir eine Lösung ausdenken kann und weiß, es gehen Dinge vorbei. Aber in der Depression, da bläht sich alles ganz riesig auf und du siehst alles ganz, ganz negativ und du siehst alles unlösbar. Und deswegen kommt da auch wie soll ich sagen, diese Suizidgedanken dann, man will so nicht weiter, man kann so nicht weiter, weil man so hoffnungslos auch ist und verzweifelt. Und das kann ich als Nicht-Betroffener gar nicht nachvollziehen. Und viele denken eben, Depression ist eine Reaktion auf widrige Lebensumstände. Und ne, da muss man sich einfach nur zusammenreißen. Es ist aber eine ganz, ganz schwere Erkrankung, die mit 9 Jahren verringerter Lebenserwartung einhergeht, hat mit der Suizidgefahr zu tun, aber auch damit, dass alle Organe betroffen sind, weil man ist so ständig unter Strom. Na, also es ist jemand, der eigentlich eher erschöpft ist als einer, der rumhängt. Es ist einfach sehr anstrengend. Also das ist so diese zweite, würde ich sagen, das zweite Missverständnis. Es ist keine Reaktion auf widrige Lebensumstände, weil da würden wir nicht zum Arzt gehen, wenn wir einen Partnerschaftskonflikt haben. Das ist eben dieser Fehler. Und das dritte ist, dass es das Wissen oder die Unterschätzung dieser ernsthaften Erkrankung. Und wenn man weiß, dass die mit so hohem Leidensdruck einer geringen oder geringeren Lebenserwartung zu tun hat, dann wird man eben eher loslaufen und das mal abklären lassen. Na, und vielleicht eine Sache noch. Ja, traurig sein ist schon ein Faktor, der bei der Depression eine Rolle spielt, aber bei schweren Depressionen zum Beispiel hast du gar keine Gefühle mehr. Da bist du auch nicht mehr traurig. Da ist, wenn jemand weint, schon eine Verbesserung eingetreten. Das heißt, man nennt diese Krankheit auch Gefühl der Gefühllosigkeit. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Mir hat jemand erzählt, sein Kind ist auf die Straße gelaufen, dem Ball hinterher und er hat so gerade noch zurückgerissen. Aber es war ihm eigentlich völlig egal, also der hatte weder einen Schreck noch eine Erleichterung, gar nichts. Und so sagt er, das ist, du bist wie versteinert in, da ist gar kein Gefühl. Das, was uns Menschen so ausmacht, fehlt. Und das bringt auch so, und wenn, und die Hoffnungslosigkeit kommt dazu. Dann kommen Schuldgefühle dazu. Das sind so wichtige Faktoren, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Und das mindestens 14 Tage. Antriebslosigkeit, ganz wichtiger Faktor. Und da das auch oft in anderen Dingen mit rumschwebt, ja, weil wir selber irgendwie gerade was vergeigt haben, sollte man das unbedingt abklären lassen. Ob das nur eine Verstimmung ist und deswegen soll man auseinanderhalten. Depressive Verstimmung können wir alle haben. Eine Depression ist eine ernsthafte Gehirnerkrankung und was ganz anderes.
Jetzt habt ihr ja einen Preis bekommen für eine Kampagne, die eine Außenwerbekampagne ist, also weit sichtbar auf Plakat unter anderem, hohe Reichweite. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, auf so einem Medium wie Außenwerbung mit so einem Anliegen und so einem ja doch schwierigen Thema präsent zu sein?
Also, Ralf hatte das damals so konzipiert und vorgeschlagen und für mich war das total nachvollziehbar und es hat ja auch tatsächlich funktioniert. Also, wenn man die Gesamtbevölkerung abdecken will, ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Möglichkeit, nicht auf einzelne Zielgruppen addierend eingehen zu müssen, weil wir haben keine Zielgruppe, die jetzt irgendwie besonders ja, herausragen würde. Wir haben überall ein Stigma, weniger etwas bei den Jüngeren. Aber es ist trotzdem wichtig, bei der Entstigmatisierung Talk of Town zu sein und dass Menschen auch darüber in Austausch kommen. Und wir haben das ja dann verlängert in Social Media und da wurde dann auch wirklich namentlich diskutiert. Und man kann an dieser Kampagne echt auch nicht vorbei. Das war wunderbar, weil Menschen dann gesagt haben, hast du das auch gesehen? Also mich haben Ärzte darauf angesprochen, Menschen, die uns als Stiftung nicht kannten, aber wirklich gesagt haben, Mensch, da kann man gar nicht weggucken. Das ist ein richtiger Hingucker und ich habe mich damit beschäftigt und einer hat mir gesagt, und ich war auch ganz stolz, ich habe nämlich die Mechanik verstanden und ich habe was gelernt und dann war ich ganz glücklich und ich habe mir das gemerkt. Also auch das so eine Reaktion und was ich ganz toll finde, wir haben ein Bild geschaffen. Menschen haben uns erzählt, dass sie zum Arzt gehen und sagen, du, ich fühle mich wie dieser Steffen in der Kampagne, der Hintere. Also ich halte so eine Maske aufrecht, weil ich traue mich nicht so richtig, aber ich habe das Gefühl, das Kartenhaus bricht zusammen. Ich muss mich mal mit Ihnen als Ärztin austauschen, was kann ich denn da tun? Und das ist ja nicht so einfach, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Und wenn man so ein Bild dafür hat, wie das in dieser Plakatabbildung, und einfach hingeht und sagt, mir geht's wie diesem Steffen in der Werbung, dann finde ich, haben wir wahnsinnig viel erreicht.
Absolut. Ich meine, es ist ja auch die große Kunst, glaube ich, Bilder in Vorstellungswelten von Menschen zu pflanzen, die relevant sind, also die Bilder sozusagen, und dann im Zweifel wieder nach vorne geholt haben. Ralf, das ist ja ein großes Lob für dich, was die Susanne gerade macht. Nicht nur das
Das
Thema, du
stimmt.
hast die Außenwerbung
Ja.
erfunden, du wolltest gerne Außenwerbung machen, sondern auch du hast die richtige Kreation gefunden. Habt ihr, als du damals die Kampagne im Kopf hattest oder als ihr dann daran gearbeitet habt, kreativ, war Außenwerbung so ein Leitmedium kreativ und habt ihr dann gesagt, okay, das muss das Bild sein oder das müssen die drei Bilder sein, die wir pflanzen wollen?
Ja, schon. Also wir haben schon sehr stark an Außenwerbung gedacht, weil das hat Susanne ja gerade auch beschrieben. Das ist natürlich nicht nur eine sehr, sehr schwierige und sehr ernsthafte Erkrankung, das ist auch so eine tabuisierte Erkrankung. Also man macht das, sagt ja auch wirklich, Leute sagen ja im Scherz irgendwie, was ist mit dir, was bist du depressiv oder was ist los? So, und ein Vorteil von Out of Home ist natürlich, dass man das wirklich in die Öffentlichkeit fährt, dieses Thema. Und zum Teil von Stadtbildern macht und auf die Straßen bringt. Und deswegen war das schon eine sehr bewusste Entscheidung, das insbesondere in Autoform zu nutzen, ja.
Wenn ihr jetzt so überlegt, gab es da so Gedanken an einzelne Touchpoints oder habt ihr gesagt, Hauptsache Reichweite, was so total legitim wäre? Und habt ihr noch geguckt, wie ihr es crossmedial entsprechend vernetzen könnt?
Also die meisten NGOs, und so ist es bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe auch, die sitzen jetzt nicht auf dem Media-Budget, auf dem Procter & Gamble sitzt. Deswegen sind wir natürlich immer auf Kooperationen angewiesen, auch auf Media-Kooperationen. Und das ist eine gute Gelegenheit, nochmal Waldeco zu danken, finde ich, einen fantastischen Job machen und uns und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe Stellen zur Verfügung gestellt haben, und zwar wirklich in großen Städten, und zwar flächendeckend, jetzt nicht mal so zwei, drei Alibi-Stellen, sondern wirklich große Netze, und die machen das jetzt gerade auch wieder für die Demokratie. Also ich finde, sie engagieren sich sehr, sehr positiv. Insofern ist die Antwort darauf, dass wir da keinen direkten Einfluss drauf hatten. Also es gab keine klassische Mediaplanung. Was wir sehr wohl gemacht haben, ist mit den Mitteln, die wir haben, die Kampagne. Das heißt insbesondere in Social Media. Also es gab in Social Media ein unfassbares Echo auf diese Kampagne, und zwar national wie international, weil wir sie dann für Social Media auch übersetzt haben und auf Englisch gemacht haben, damit sie die Kampagne Deutschland verlässt und überall gesehen wird. Und die ist so positiv besprochen. Also bei mir poppen heute noch Meldungen dazu auf, dass Leute diese Kampagne teilen, sich darüber austauschen. Es gibt Leute, die haben sich durch den Social Media Post bekannt, dass sie depressive Episoden hatten in ihrem Leben, Top-Manager. Also das hatte einen sehr, sehr großen Impact auch über Out of Home hinaus.
Das ist ja aber der Klassiker, sozusagen eine Aktivierung durch ein starkes Bild, was man im öffentlichen Raum sieht und dann sozusagen das Feedback über den
Genau.
Rückkanal, würde ich mal sagen, des Social Media. Das ist ja super für die virale Kampagne, ehrlich gesagt.
Absolut. Und die Nutzung von Social Media, zumindest bei Statics, ist ja nicht völlig unterschiedlich als bei Out of Home. Bei Out of Home habe ich eine bestimmte Betrachtungszeit oder eine bestimmte Zeit der Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das ist in Social Media, Thumbstopping, ja, nicht völlig anders.
Sondern ich habe noch mal eine Frage. Du hast vorhin das Thema angesprochen. Da haben auch Ärzte und Psychologen mitgeredet. Wie wichtig ist denn das generell, wenn man so eine Kampagne entwickelt und wenn man dann überlegt, auch wie bringe ich die an die Öffentlichkeit? Und dann gibt es die Reaktion der Leute, die sagen, boah, hätte ich gar nicht so gedacht, beziehungsweise ist toll. Das ist in so einem Special-Special-Bereich ja tatsächlich so, dass man da Menschen hat, die vom Fach kommen und die sich dann plötzlich mit dem Thema in der Öffentlichkeit wiederfinden. Das heißt, dieser Austauschprozess ist, glaube ich, extrem wichtig, auch während und nach der Kampagne, oder?
Also wir kommen ja aus diesem Expertenbereich. Also wie gesagt, bei uns arbeiten Psychiater und Therapeuten zusammen mit Kommunikationsfachleuten und wir holen uns aber immer die Angehörigen, die Betroffenen etc. dazu. Also ein Beispiel, wir haben gerade einen Jugendbeirat gegründet an zwei Orten, weil wir wollen, dass die Jugendlichen gucken, ob die Aufklärungsarbeit, die wir anbieten und machen, ob die für die überhaupt passt. Und die dürfen auch selber Projekte starten und partizipativ mitgehen. Also dasselbe machen wir auch mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit älteren Menschen, mit was auch immer. Also wir haben immer ganz viele Menschen, die ehrenamtlich mittun wollen und tauschen uns so ein bisschen trialogisch aus. Wir haben das also auch eins, zwei, drei Betroffenen vorher gezeigt, ohne dass wir jetzt einen richtigen Test hätten machen können. Und die Ärzte haben schon nicht gesagt, oh, das ist falsch. Also wenn jetzt irgendwas falsch wäre in der Aussage, das wäre halt ganz wichtig, ne? Oder wenn die haben nur das Gefühl gehabt, es sei vielleicht zu kleiner Aspekt, ne? Ansonsten fanden die das alles richtig. Also es ist für uns ganz, ganz wichtig und wir haben ganz viele in dieser stigmatisierten Geschichte ganz viele Falschaussagen im Markt. Und das ist wahnsinnig, schwierig für Betroffene. Da werden sie auf irgendwelche Reisen geschickt für viel Geld oder sollen Heilsteine aufliegen. Es ist so schwierig. sich dann in diesem ganzen Dschungel als Betroffene auch zurechtzufinden. Aber da gibt es eben die sogenannten Leitlinien. Also was sind denn Symptome und wie wird behandelt? Und die kann auch jeder für jede Erkrankung, auch für die Depression, sich im Internet aufrufen, auch auf unserer Seite. Weil das sind die, die mit allen Studien belegt sind. Ne? Es gibt auch viele Sachen, die helfen einem Einzelnen, aber eben sie sind nicht belegt, dass sie generell helfen. Und nur diese Dinge und nur diese Methoden würden wir empfehlen und auch nichts, was den Menschen das Geld aus der Tasche zieht.
Jetzt habt ihr mit der Kampagne ein großes Ausrufezeichen gesetzt, das kann man ja wirklich so sagen. Nicht nur was die Awards angeht, sondern auch was die Sichtbarkeit angeht. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, wo du sagst, ja, die sind als nächstes, die ganz oben auf der Agenda stehen oder die vielleicht sogar schon in der Umsetzung sind?
Ja, wir haben immer ganz, ganz, ganz wahnsinnig viel zu tun. Aber die Basis ist ja tatsächlich die Entstigmatisierung, ne? Dass Menschen sich trauen und die Aufklärungsarbeit. Also wir sind gerade dabei mit dem Thema Jugend. Ich habe vom Jugendbeirat schon erzählt. Unser Jugendbeirat hat eine Petition gestartet zum Thema, das Thema muss in die Schulen. Also gar nicht nur das Thema Depression, sondern das Thema psychische Gesundheit. Was kann man dagegen tun? Und das wird nie thematisiert. Und da versuchen sie eben gerade Aufmerksamkeit für zu bekommen, weil da sind eben die jungen Menschen da und ansprechbar vom Lehrer, von den Mitschülern. Das wäre eine ganz und ist ein ganz großes, wichtiges Thema, was bei uns gerade auf der Agenda steht, gerade in der Nachfolge der Pandemiezahlen. Wir arbeiten aber auch an konkreten Suizidpräventionsprojekten. Wir bauen unseren Podcast mit unserem Schirmherr Harald Schmidt und unserem Hauptexperten Professor Hegal aus, weil auch daran sieht man nämlich, ne, Depression kann jeden treffen, ob du prominent bist, ob du jung bist, erfolgreich oder nicht. Und das ist auch so toll. Auch das ist eine Entstigmatisierung, wenn Menschen, die man kennt, darüber sprechen. Und so eine Art Vorbild sind und sagen, oh, ich hatte auch Angst, in die Klinik zu gehen, aber das war das Beste, was mir passierte, zum Beispiel.
Ralf, zum Schluss, was ist deine Wunschkampagne, deine nächste für die Stiftung? Wo würdest du sagen, da würdest du jetzt noch mal gern inhaltliche, visuelle, mediale Akzente setzen?
Also, das weißt du dann noch gar nicht, aber vielleicht weißt du es halt
Gut,
jetzt.
dass wir heute drüber reden.
Wir sind gerade an einer Idee dran, die ich ihr wahrscheinlich in der nächsten Woche mal oder in 2 Wochen, wenn wir dann soweit sind, präsentiere. Ich will das aber jetzt noch nicht spoilern. Hier grundsätzlich sind wir eine Agentur, die sehr, sehr lange für Kunden arbeitet und sehr, sehr lange Kundenbeziehungen hat, weil das Know-how einfach sehr stark wächst. Und man dann nicht nur das Kommunikationsproblem, sondern auch das Businessproblem ein bisschen versteht. Und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn wir sehr, sehr lange weiter mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe weiterarbeiten können und weiter solche Arbeiten produzieren können gemeinsam, weil das Thema es verdient und weil das jetzt mit einer einzigen Kampagne sicher nicht getan ist, sondern das Thema verdient viel mehr Aufmerksamkeit und auch viel mehr Kreativität. Und deswegen würde es mich freuen, wenn wir das die nächsten Jahre einfach mal so weitermachen, bis wir wirklich einen messbaren Impact in der Gesellschaft hinterlassen können. Vielen
Deal.
Dank. Ja, vielen lieben Dank. Das waren Ralf Heul von der Agentur Ergaber zum Partner und Susanne Balder von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention zu einem ernsten Thema und einer tollen Kampagne im Out-of-Home-Podcast. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Danke.
Danke.